Ja, Tag auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 548, aufgenommen ein Tag nach dem achten Spieltag, an dem unser Hamburger Sportverein wo waren wir denn jetzt eigentlich?
In Regensburg.
In Regensburg, wo wir in Regensburg waren und nur 2-2 unentschieden gespielt haben. Und wir müssen natürlich auch sprechen über den siebten Spieltag. Da haben wir zu Hause gespielt gegen Aue, das weiß ich ganz genau, und haben das Spiel 4-0 gewonnen und haben uns danach nicht gemeldet. Das geht ja mal gar nicht. Aber jetzt sind wir wieder da. Mein Name ist Hobbs. Dein Name ist Sascha.
Ja, moin Hobbs. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort gefallen bin.
Das war sehr gut. Ich habe schon wieder vergessen, gegen wen wir gespielt haben. Schlechte Spiele blende ich aus.
Ja, wir müssen raus aus der Liga. Es nützt nichts. Wir können uns die Gegner nicht mal mehr merken. Das ist ja furchtbar hier mit uns, ne?
Ja, wobei diesmal hat es auch so ein bisschen dazu geführt, ich habe das Spiel kaum gesehen. Mhm. Ich war beruflich eingespannt, hatte mein iPad mit, habe dann so die erste halbe Stunde gesehen. Mhm. Die war grausam.
Ja.
Und dann musste ich unterbrechen. Als ich wiederkam, lief dann schon die zweite Halbzeit. Da hat der HSV ganz gut gespielt. Da haben wir dann auch beide Tore geschossen. Die habe ich live gesehen. Super. Da musste ich wieder den Raum verlassen und nachher hörte ich nur 2-2 und wohl verdient in der Summe irgendwie.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich finde das übrigens sehr schlau von dir, dass du erst mit der unangenehmeren Aufgabe anfängst und Regensburg hier zum Thema machst. Aber das ist ja auch im Grunde völlig egal. Ne?
Wir haben weil ich dazu auch nicht so viel sagen kann. Da hoffe ich natürlich, dass du mir sagen kannst. Ja, wieso war das Spiel so, wie es war?
Ja, genau. Ich will zunächst einmal sagen, also ja, wir haben uns nicht gemeldet eine ganze Weile lang und du hast es ja auch schon ansatzweise erklärt, es gibt einfach zu viel zu tun. Manchmal kommt das wirkliche Leben dazwischen und dann finden wir einfach wir beiden keine gemeinsame Freizeit und so einfach ist es dann manchmal. Ne? Aber es macht ja nichts, dafür gibt es ja jetzt doppelte Ladung.
Genau, doppelte Ladung in der gleichen Zeit.
Genau, komprimiert nennt man das Ganze. Ne? Sehr schön. Nein, also ja, das Spiel Regensburg HSV, es galt ja dieses Trauma zu überwinden. Wir haben ja noch nie ein Pflichtspiel gegen Regensburg gewonnen.
Wir haben noch nie mal geholt gegen Regensburg.
Ja, genau, das kommt noch erschwerend hinzu. Und das erste Spiel war 0-5, das war schlimm. Das zweite war nicht besser, weil wir da zwei rote Karten eingefangen haben. Oder zumindest zwei Platzverweise, Mangala und Janicic damals noch, beide nicht mehr da. 2-1 verloren, trotz Führung. So, dieses Trauma abzulegen, das haben wir in der ersten Halbzeit nicht geschafft, denn ich muss wirklich sagen, Regensburg hat das verdammt gut gemacht. Sei froh, dass du die erste Hälfte nicht gesehen hast.
Doch, ich habe ja die erste halbe Stunde gesehen.
Entschuldigung. Ja. Mhm. Ja. Ja. Aus meiner Sicht, also Regensburg hat das wirklich gut gemacht. Sie haben den HSV genauso angegangen, wie man es machen muss, nämlich mit aller erlaubten und manchmal unerlaubten Härte.
Ja, und ich meine, nach 47 Sekunden schon mal die Latte getroffen und so. Ich dachte, ich gucke nicht richtig.
Ja, sehr klar. Ja.
Aber ist doch merkwürdig, ne? Ich meine, das letzte Auswärtsspiel, das war das am Millerntor. Da hatte ich auch das Gefühl, wir sind überhaupt nicht auf dem Platz. Die Mannschaft war irgendwie gar nicht eingestellt, so jetzt für diesen Anpfiff. Und das gleiche Gefühl hatte ich jetzt auch gegen Regensburg.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das am Auswärtsfaktor liegt. Also möchte ich mir noch nicht einreden. Ich werde das weiter beobachten. Aber es war in diesen beiden Spielen, finde ich so, erstmal St. Pauli ist ja kein normales Spiel, kein normaler Gegner. Ich glaube, das ist eher so eine Kopfsache, will ich damit sagen. Und eben auch aus erwähnten Gründen eben ist Regensburg noch auch kein normaler Gegner für uns. Und beide Male hast du da vielleicht was gesagt.
Es Sascha, sind besondere Spiele. Sascha, ja, natürlich. Ja, ja. Sascha, nein, hier doch. Einspruch. Gegen St. Pauli meinetwegen, okay, aber gegen Regensburg, wie viele Spieler standen denn gegen Regensburg auf dem Platz, als der HSV da 0-5 verloren hat? Oder
nur
so?
Nur 4 noch.
Das sehe ich jetzt bitte.
Aber du weißt, wie es ist. Kopfsache ist manchmal so, das lebt die Beine, will ich mal sagen. Ne?
Also, ja, oder du bist halt mit dem Kopf gar nicht da. Das meine ich ja. Mhm. Ja, also nicht, dass die Beine gelähmt sind, sondern ich glaube, das ist ja das, was wir seit Jahren, egal welche Spieler, welche Trainer, welches Trikot, ja, egal welches Wetter, ne, wir haben das ja in den letzten Jahren schon immer gehabt, ne, nach ein, zwei guten Spielen folgten dann meistens auch ein, zwei, drei schlechte. Und dann hat man immer gesagt, die Mannschaft ist zu überheblich oder sie überschätzt sich zu sehr. Und das war ja nun in dieser Saison so, dass ich so gedacht habe, wir haben mehrere Spiele hintereinander souverän gespielt, ohne dass wir eingeknickt sind, ohne dass wir diese Arroganz an den Tag gelegt haben. Das war wirklich gut. Und dann kam das Spiel gegen St. Pauli. Da denkst du, naja gut, okay, die waren jetzt vielleicht 120% motiviert, wenig so ganz auf dem Platz. Ist doof gelaufen, aber sowas hast du mal. Dann haben wir ja diese tolle, ich will sie gar nicht Reaktion nennen, aber dann haben wir dieses tolle Spiel gespielt gegen Aue. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Und dann denkst du so als Fan, okay, jetzt sind wir wieder in der Spur. Und dann kommt eigentlich wieder so eine, ich will nicht sagen arrogant, ich will nicht sagen lustlos, weil glaube ich, das glaube ich, diesen Spielern wird das nicht gerecht und diesem Trainerstaff wird es nicht gerecht. Aber es wirkte irgendwie so, weißt du, so unerklärlich, dass du denkst, oh Gott, echt, sind wir schon wieder in dieser Schleife, in der wir schon seit 10 Jahren drin sind, ist ja furchtbar.
Ja, also klar, kann man natürlich analysieren, aber du kennst mich, ich sehe das vielleicht auch immer ein bisschen positiver. Also ich sehe diese böse, böse Schleife, in der wir uns befinden, noch nicht. Das waren keine guten Spiele, zugegebenermaßen, aber ja, letztlich hatten wir auch wieder einen sehr guten Auftritt dazwischen, das muss man auch sagen. Ne? Kommen wir aber gleich zu, würde ich sagen. Diese erste halbe Stunde, die du ja auch gesehen hast, gehst du mit mir konform, dass Regensburg da also schon besser war als der HSV?
Ne? Ja, die waren total engagiert, haben, wie du es gesagt hast, haben, denke ich, recht körperbetont gespielt. Hab jetzt nicht so in Erinnerung, dass da jetzt irgendwas ganz Grobes war. Ne? Aber wie gesagt, ich war abgelenkt. Das war nur iPad. Ja, also das ist anders, als wenn du konzentriert im Stadion sitzt oder konzentriert vorm Fernseher. Ne? Da kann ich jetzt irgendwie gar nicht so viel sagen. Nein, aber auf jeden Fall denke ich, aufgrund dessen, was ich in der ersten Halbzeit gesehen habe und das, was ich dann in der zweiten Halbzeit gesehen habe, denke ich, ist höchstwahrscheinlich so eine Punkteteilung in Ordnung. Ja. Aber geil ist sie ja nicht irgendwie.
Nee. Und der Spielverlauf macht es eben auch, dass man sich am Ende über dieses 2-2, was ja eigentlich in Ordnung ist, auch doch so ein bisschen ärgert. Ne? Also gerade als der HSV so die erste gute Chance zum Beispiel gehabt hat, 27. war das, ich glaube, das war, ich weiß gar nicht mehr, Kittel war es, fällt im Gegenzug quasi das 1-0. Das war schon mal echt doof. Ne? War allerdings auch ganz gut herausgespielt, muss man auch dazu sagen. Und dann dreht der HSV das Spiel innerhalb weniger Minuten in der zweiten Halbzeit, wo der HSV dann auch wirklich, wirklich sehr, sehr gut gespielt hat. Das muss man auch eben zugeben.
Ja, ja, fand ich auch. Das, was ich gesehen habe, war leider nicht viel. Aber wie gesagt, ich habe genau die beiden Tore gesehen. und da hätten wir auch 3 oder 4 schießen können. Das war eine unglaubliche Druckphase.
Ja, ja. Es geht ja erstmal damit los, zweite Halbzeit, dass es da ja kurz nach Wiederanpfiff quasi, 50. Minute vielleicht oder so, muss es aus meiner Sicht einen klaren Elfer geben. Da wird Hand im 16er gelegt, er spielt den Ball vorbei da am Gegner und wird eigentlich nur am Fuß oder am Bein getroffen. Muss es einen Elfer geben? Okay, gibt's nicht. Dann gibt's aber Chance um Chance und nach rund 20, 25 Minuten kann man sagen, also wenn jetzt nicht bald der Ausgleich fällt, der wäre aber sowas von gerecht. Ja, und dann fiel er eben auch. Ne? Hast du ja selbst gesehen. Das war ein Eigentor, aber manchmal muss man diese Tore eben auch erzwingen. Manchmal fallen sie halt doof, aber im Endeffekt ist es ja wurscht. Ne? Das war
aber wenn der Spieler da nicht gestanden hätte, war nicht Hanek direkt dahinter oder so? Also ja, ich glaube, der wäre dann sowieso reingegangen. Also.
Ja, ich persönlich hasse ja Eigentore, weil ich ja natürlich viel lieber sehe, dass unsere Spieler ihn reinnetzen. Aber letztlich gebe ich dir da recht, er wäre auch so reingegangen. Ne? Und 3 Minuten später, der oft gescholtene Aaron Hunt, der auch in diesem Spiel wahrlich keine Glanzleistung aus meiner Sicht abgeliefert hat, ich will fast sagen, mit seiner ersten wirklich guten Szene sorgt er dann da gleich, allerdings mit einem sehr, sehr schönen Schuss aus 19, 20 Metern werden es gewesen sein, außerhalb des 16ers auf jeden Fall, dann für die Führung. Und das ist der Moment, wo ich dann sage, okay, das ist eine. Also du wirst mich gleich wieder anmeckern, aber das ist eine Spitzenmannschaft, die dreht ein Spiel und verwaltet das jetzt bis zum Ende.
Ja, eine Spitzenmannschaft würde das auch tun.
Genau so, ich muss die leider recht geben, ja. Ne, denn ungefähr 10 Minuten hat es ja gedauert, da kam wieder, diesmal auch wieder ein sehr gut herausgespielter Ausgleich, also da hat sich da wirklich unsere holländische Innenverteidigung so ein bisschen übertrumpfen lassen. Timo Letschert ist ja zu seinem Debüt gekommen, ist ja irgendwann reingekommen.
Wie war der?
Unglücklich. Also ich würde mal sagen, er hat teilgenommen. Ja. Also ich persönlich finde, er hat letztlich nicht gut gespielt. Es ist natürlich, er ist reingekommen, es muss so die 80. Minute gewesen sein, ungefähr für Gideon Jung. Und das ist natürlich die Phase direkt nach unserer Führung, wo Regensburg aufmachen muss. Ne? Also dann stürmen sie wie wild. Und ich sage mal, damit hat Letschert, er ist ein bisschen überrannt worden, sag ich mal so. Ne? Und kam damit nicht so gut klar. Und das 2-2, also unser großer Big Rick und Letschert sahen da beide nicht gut aus, muss ich sagen. Und dann macht ihn, ich weiß nicht wer, Albers macht ihn dann auch wirklich gut rein, da ins lange Eck, halb im Fallen. Und Heuer Fernandes, der auch an dem Tag keinen guten Tag gehabt hat, war hier aber, glaube ich, machtlos. Ja, und schade, aber schade.
Ja? Aber da sprichst du doch jetzt was an. Das, was ich heute am Montag so ein bisschen gelesen habe, war, also wenn ich so ein bisschen querbeet bei Twitter geguckt habe, dann auf Kicker geguckt habe und so, haben wir eine Torwartdiskussion oder, wie es Scholle gesagt hat im Morning Call, den habe ich heute Morgen mal wieder gehört, den höre ich nicht regelmäßig, ab und zu höre ich ihn, jetzt habe ich ihn mal gehört. Und da hat er ganz richtig gesagt, die Fragestellung, haben wir eine Torwartdiskussion, stellt sich schon nicht, weil wenn man diese Frage stellt, dann hast du ja schon eine.
Ja, und da hat er recht. Scholle als Philosoph dann, ne?
Ja, ja, da war mal Philosoph. Ne?
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Also, es gab ja Zeiten, jetzt hole ich ein bisschen aus, Fadi erzählt vom Krieg, da hatten wir mit Drobny und Adler und wie sie alle hießen, wirkliche Spitzentorhüter und da hatte man ein Luxusproblem. Ich muss sagen, wir haben jetzt drei Keeper, die annähernd gleichwertig sind. Ne? Klar, also sie werden sich in Nuancen unterscheiden. Aber richtige Super-Torhüter haben wir nicht. Ne? Das soll jetzt keine allgemeine Kritik werden, aber Heuer Fernandes hat hier und da seine Schwächen. Also ich habe sie zum Beispiel gesehen im Rauslaufen, wenn er so 4-5 Meter laufen muss, um dann den Ball rauszufausten. Da ist er mir nicht sicher genug. Mickel ist auch keine Nummer 1, ne? Es ist ein toller HSV, ist vielleicht der HSV bei uns im Team, aber ist eben auch keine wirkliche wahre Nummer 1. Ja, und dann haben wir Julian Pollersbeck, der vielleicht das größte Talent aller drei hat, aber ja, diesen Schlendrian, den muss er rauskriegen. Der Hecking hat heute irgendwie gesagt, er muss sich halt anbieten, er kriegt nichts geschenkt. Und ich sag mal, wenn das ein Trainer über einen Spieler sagt, egal ob es ein Torwart oder ein Fehlspieler ist, dann ist das schon mal ganz schön haarig. Also dann hat er da wirklich lange, lange Zeit einen gewissen Ehrgeiz vermissen lassen. Ne? Und das ist eine Problematik, ne,
im Tor. Das sagt man ihm ja auch immer wieder nach. Und das Gleiche, was Hecking gesagt hat, das habe ich heute auch gehört. Und da denke ich so, dass jetzt hast du aber so eine kleine Zwickmühle, ne? Weil von den drei Torhütern brauchen wir nicht drüber sprechen. Wenn es Mickel-Schlafanzüge geben würde, würden wir alle in Mickel-Schlafanzügen liegen, ist klar, weil wir ihn natürlich alle lieben. Aber von diesen drei Torhütern ist er vielleicht von seiner Leistungsperformance her die Nummer 3. Jetzt hast du den Heuer Fernandes aufgestellt, der Pollersbeck ist auf 3. Jetzt, falls der Heuer Fernandes wackelt, wen packst du dann ins Tor? Mickel, weil er halt die Nummer 2 ist, oder den Pollersbeck, weil er eigentlich das größere Talent hat? Und du natürlich auch als Trainer hoffst, dass der dann vielleicht explodiert und es dir und der Welt zeigen will und dann vielleicht wirklich zu einem richtig guten Erstligatorwart mutiert.
Also ich glaube ja, dass Pollersbeck auf die Tribüne sozusagen gesetzt worden ist oder Nummer 3 derzeit ist. Also das finde ich, glaube ich, ist so ein Hinweis von Hecking gewesen. Junge, ich brauche dich hier ganz oder gar nicht. Ne?
Ja, klar.
Und ich glaube, wenn der seine Qualitäten zeigt, wenn der endlich mal da, ja, wie einst, wie heißt er denn, Samson sich an den eigenen Haaren aus der Pfütze zieht hier, ne? Dann ist das, glaube ich, unsere klare Nummer 1. Aber sehe ich im Moment noch nicht. Ne? Ja. Naja, schade. Ne? Lass uns doch sonst über was Positiveres reden. Wir haben ja auch zwischendurch noch ein Spiel gewonnen.
Genau, wir haben das Spiel, das Heimspiel zu Hause gewonnen gegen Aue. Ja. Und da hatte mich die schönste Langeweile meines Lebens gepackt, weil ich so nach der 60. Minute, ich glaube, da führten wir ja schon 4-0.
Ja.
Und du weißt, hier läuft aber auch alles in die richtige Richtung. Ja. Hier wird nichts mehr passieren. So müssen sich Bayern München-Fans zu bei 80% aller Spiele fühlen. Und ich muss zugeben, das hat sich ja ganz gut angefühlt.
Ja, ab und zu kann man das gut ab, aber ansonsten möchte man natürlich nicht zu sehr mit dem FC Bayern verglichen werden. Aber ich sehe den Punkt natürlich.
In dem Fall war das wirklich ganz gut. Und ich fand, wir haben halt nach wenigen Minuten angefangen, richtig zu zeigen, wer Herr im Haus ist. Ja. Und ich fand das auch so bezeichnend und auch ganz richtig, dass wirklich alle Spieler von Aue nachher bei diesen Spielerinterviews gesagt haben, also das ist eine Erstligamannschaft und mit denen können wir uns nicht messen und das war völlig anderer Fußball. Ja, das war Ja, ich habe jetzt gelesen, dass die erste Halbzeit gegen Regensburg wohl unsere schlechteste Halbzeit in dieser Saison bisher gewesen ist. Und ich würde sagen, gegen Aue beide Halbzeiten, das war das beste und souveränste Spiel dieser Saison.
Das war wirklich super. Und ich finde, da wurde auch genau die richtige Antwort auf diese Derby-Leistung und Niederlage gegeben. Also wirklich für, aus meiner Sicht, eine konzentrierte, aggressive Leistung. Sehr effektiv. Ich weiß immer nicht, der Unterschied. Effizient, effektiv. Ich nenne es jetzt effektiv, weil wir haben, glaube ich, nicht zu viele Torschüsse abgegeben, aber 4 waren drin. Und so konntest du dann wirklich, ja, nach einer guten Stunde wirklich, ja, abschalten. Du musstest nichts mehr tun. Du konntest die letzte halbe Stunde wirklich feiern, ne, weil da auch Aue irgendwie am Ende seiner Qualität und der Kräfte da irgendwie gewesen ist. Und insofern war das wirklich Balsam auf die Wunde natürlich. Ne? Sensationell für mich da in dem Spiel, Rick van Drongelen, der da seine Querpässe oder langen Pässe überhaupt da nach links, nach rechts geschoben hat und da wirklich nicht bei jedem Tor, aber bei vielen Toren beteiligt gewesen ist. Also ganz, ganz toll. Hanek auch gut gespielt. Also ich glaube, das war sein Startelf-Debüt. Und insofern gab es da bei dem Spiel wirklich nichts zu meckern, ne?
Nee, fand ich auch.
Ja, Gott sei Dank, muss auch mal so sein, ne?
Das war ein richtig guter Kick von uns. So. Und jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Tabelle.
Ja.
Ist für dich in Ordnung?
Ja, aber absolut, ja,
klar. Ja, wir nach dem 8. Spieltag grüßen wir auf Platz 2. Wir sind also auf Platz 2 geblieben. Stuttgart allerdings, muss man jetzt sagen, schon 3 Punkte weg.
Ja.
Ne, mit 20 Punkten auf Platz 1, wie mit 17 Punkten auf Platz 2 hinter uns Bielefeld mit 15 Punkten. Und unser nächster Gegner, Greuther Fürth, ist in der Tabellenmitte mit 9 Punkten.
Nee, mit 11
Quatsch, aber auf Platz 9. Mit 11 Punkten auf Platz 9, so will ich sagen.
Genau. ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, also um der Chronistenpflichtfolge zu leisten, wir spielen am Samstag, den 5.10. 13 Uhr zu Hause gegen Greuther Fürth, genau, Platz 9. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob Fürth jetzt besonders heimstark oder auswärtsschwach oder vielleicht sogar beides ist. Habe ich vergessen zu gucken. Ne? Aber letztlich ist es ja doch so, dass wir so ein bisschen oder doch eher auf uns gucken sollten. Also wenn ich jetzt den Kader von Greuther Fürth durchgehe, natürlich kennst du da die einen oder anderen Namen. Also im Sturm zum Beispiel ist da ein Hirgota, der bei Gladbach einst mal gespielt hat. Oder natürlich Keita Ruel, den muss man immer erwähnen, ne? Den ehemaligen Knastbruder. Aber Angst machen sollte es die Truppe wirklich nicht.
Ne? Nee, ist momentan auch ein bisschen gebeutelt, ne? Hat jetzt gegen Holstein Kiel deutlich verloren.
Ja.
Davor gegen Stuttgart, aber das kann man natürlich, ist klar.
Ja.
Und hat, wenn ich das jetzt richtig sehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, von den letzten 7 Spielen nur 1 gewonnen.
Ja.
Und das gegen wen? Wiesbaden.
ja, die sind letzter, ne? Genau, ja, genau. Ja. Ich war mir im Moment nicht sicher. Es ist so schlimm, man guckt immer unterhalb von Platz 3, guckt man da immer so wenig hin. Ich zumindest nicht. Aber ja, Wien Wiesbaden ist letzter. Ja, Pflichtsieg schon. Also sowohl für Greuth gegen Wien Wiesbaden, als auch, das sage ich auch mal ganz offen, für uns gegen Greuther Fürth, da gibt es glaube ich nichts. Auch wenn Julian Green, unser Ex-HSVer, da natürlich im Moment einen ganz guten Stiefel spielt. Aber wie gesagt, wir reden immer noch über Greuther Fürth. Für mich klare Heimsieg. Oder wie
das ist da? Ja, das ist genau wie gegen Aue, ne, wo du sagst, das musst du jetzt eigentlich auch gewinnen.
Ja.
Ne, und uns beiden, das haben wir am Anfang der Saison schon gesagt, uns beiden ist es ja egal, ob wir Erster oder Zweiter werden, Hauptsache wir steigen auf. Und nichtsdestotrotz, wenn ich gucke, Freitagabend spielt Stuttgart gegen Wien Wiesbaden, also Erster gegen Letzten.
Ja.
Das wird Stuttgart natürlich zu Hause gewinnen. Und sollten wir jetzt nicht 3 Punkte holen, dann entfernen die sich doch schon ganz schön, ne?
Ja, klar. Das Schöne ist ja, dass da auch wirklich der zweite Platz nachher zum Aufsteigen, zum direkten Aufsteigen langt. Insofern sehe ich das noch mit einiger Gelassenheit. Aber klar, man darf natürlich nicht auch nicht die Konkurrenz stark machen, indem man sie einfach ziehen lässt. Weil wir spielen ja auch nochmal gegen Stuttgart jetzt demnächst irgendwann. Und die sollen schon noch ein bisschen zittern vor uns. Ne? So ist es nicht. Ja, aber klar, wir müssen jetzt den Anschluss halten an Stuttgart. Wir haben ja auch das bessere Torverhältnis. Das heißt also, wenn wir einmal 3 Punkte aufholen, zack, wären wir ja gleich wieder an der Tabellenspitze. Ne? Also, ja, man muss da immer so den kleinen hoffnungsvollen Optimisten raushängen lassen.
Denke ich sofort an Lothar Matthäus. Wäre Fahrradkette.
Ja, wenn du HSV mit Bayern vergleichst, bitte sehr. Aber wenn du mich hier mit Lothar Matthäus vergleichst, dann werde ich sofort hier die Aufnahme stoppen. Ne? Ja, also wie gesagt, Greuther Fürth. Obwohl die Bilanz ist ja erstaunlich. Wir haben 9 Pflichtspiele Warum auch immer, weiß ich jetzt gar nicht. Aber habe ich vorhin notiert, dass wir 90.
Ja, die haben ja, Greuther Fürth hat ja auch mal in der ersten Liga gespielt.
Ja, aber wie kommen wir auf eine krumme Zahl? Eigentlich muss es doch immer eine gerade Zahl sein. Aber wird es ein Pokalspiel gewesen sein? Wir haben fünfmal unentschieden gespielt gegen Greuther Fürth. Also die leichte Tendenz geht wieder Richtung unentschieden, ne?
Nein.
Nee, zumal wir in der vergangenen Saison auch kein einziges Tor gegen Fürth kassiert haben. Also auswärts 0-0 und zu Hause haben wir 1-0 aus dem Stadion gebombt. Also das glaube ich auch, dass es diesmal wieder im Bereich des Möglichen liegt. Ne?
Jo, also sollte so sein. Ne? Hoffen wir mal stark.
Ja, klar.
Sascha, wollen wir zu unserem HSV kommen?
Auf jeden Fall. Diese Rubrik freut mich heute besonders.
Da bin ich aber gespannt.
Du Arsch, also, wieder fürchterlich.
Ja. Ne, wir fragen euch ja immer, wer ist euer HSVer der Saison? Mhm. Ne, und natürlich gibt es da immer, da spielt natürlich die Tagesaktualität mit rein, aber ich finde, je länger eine Saison dauert, muss man auch immer so ein bisschen nicht auf das letzte Spiel gucken, sondern schon so ein bisschen auf die Saisonleistung. Und ich fand, wir hatten zur Wahl letztes Mal drei wirklich starke Namen.
Ja.
Sonny Kittel, Rick van Drongelen und Adrian Fein. Und ich habe wirklich gedacht, Sascha, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den dreien. Aber am Ende wurde es gar kein Kopf-an-Kopf-Rennen.
Nee, das stimmt. Also der amtierende Battle-Royale-Sieger, wie sagst du mal, Last Man Standing, genau, hat nur, ja, ich will fast schon eine lächerliche 18 Punkte geholt. Also bei 154 Teilnehmern wieder. Ich finde das ja immer sehr, sehr schön, auch wenn das ein bisschen weniger als in der Vorwoche war, aber ich finde es immer toll, wie sehr sich da unsere Hörer und...
Ich habe mit 30 oder 40 gerechnet. 154 ist doch 154, super.
Das ist eine ganz klasse Zahl. Finde ich immer wieder toll. Also 18% hat Sonny Kittel geholt und ist damit entthront worden. Das ist keine überraschende Aussage. Ja, der von dir vorgeschlagene Rick van Drongelen hat 30% geholt, auch gar nicht schlecht, aber kommt nicht an die 52% meines Adrian Fein ran, den ich ja ein bisschen aus der Not heraus geholt habe, weil ich ja, man erinnere sich noch an die letzte Folge, durfte ich ja Jatta nicht wieder wählen.
Ne, die kannst du jetzt aber natürlich wählen.
Ja, nee, kommen wir gleich zu. Ne, aber insofern habe ich da Adrian Fein aus der Hüfte geschossen und offenbar damit den Nerv der Mitvoter getroffen oder überhaupt der Voter getroffen. Und der hat, wie gesagt, 52% geholt und ist im Moment damit unser HSVer der Saison.
Wunderbar. Genau. Also Adrian Fein, Last Man Standing, steht auf dem Sockel fest und kann natürlich wiedergewählt werden. Ja. Aber er muss jetzt gegen zwei neue Wettbewerber antreten.
Ja.
Und wenn du dich schon so gefreut hast jetzt auf diese Rubrik, dann würde ich mal sagen, Sascha, leg los. Wer ist dein HSVer der Saison?
Ja, ich habe mich natürlich zu 50% darüber gefreut, dass mein Adrian Fein gewählt wurde. Ne? Aber das nur nebenbei. Aber ich habe nämlich jetzt wieder, auch du hast vorhin den Morning Call ins Spiel gebracht von Markus Scholz. Und ich muss den Podcast Rautenperle ins Gespräch bringen, auch von Markus Scholz. Da hat er nämlich vor ein paar Tagen Christoph Moritz interviewt. Den möchte ich nominieren. Und zwar wegen seiner Aussage über den, ich habe es vorhin schon mal gesagt, über den oft kritisierten und gescholtenen Aaron Hunt. Ne? Er hat ja eine Menge schlauer Sachen gesagt, der Christoph Moritz da im Interview mit Scholle. Aber als es dann das Thema Aaron Hunt wurde, da hat er gesagt, also man soll doch bitte nicht immer so viel über Aaron Hunt meckern. Das ist immer der Beste im Training. Wenn er mal 14 Tage verletzt gewesen ist, sofort voll da, während andere, unter anderem er, Christoph Moritz selbst, also mehrere Tage braucht, um da ein bisschen wieder in Trott zu kommen. Spieler wie er, die haben nicht umsonst 300 Ligaspiele, 60, 70 Tore. Und die wichtigste Aussage, wie gut solche Spieler sind und wie wichtig sie sind, merkt man, wenn sie fehlen. So, hat er nicht Unrecht? Genau. Ich fand diese Aussage oder dieses in Schutz nehmen ja schon fast des Spielers Hand, des Sportkameraden Hans von Christoph Moritz, ganz, ganz toll. Und deswegen nominiere ich diesmal Christoph Moritz.
So. Ja, das ist ja wieder was fürs Herz, ne?
Ja.
Was du gemacht hast. Ich kann das so ein bisschen unterstreichen, weil jetzt wird's mal haarig, weil mein Last Man Standing ist nämlich unser Kapitän, das ist nämlich Aaron Hunt. Ja. Weil ich sehe das ganz ähnlich wie der Moritz. Also Aaron Hunt wird, glaube ich, nie mein Herz erwärmen. Ja, nie. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, mir jemals irgendwann ein Trikot zu kaufen mit der 14 hinten drauf mit Hunt. Aber der Typ regt mich manchmal auch auf, weil natürlich nicht alle Spiele und nicht alle Pässe von ihm geil sind. Aber der Typ ist ein Gamechanger. Der Typ ist ein Gamechanger. Weißt du, so oft ist der in Scorter für den HSV. Ja. Ja, ja. Ne? Also bereitet ja auch vor. Ne? Mhm. Und das finde ich großartig. Und was mir besonders gut gefallen hat, da kann er ja gar nichts für. Ich habe ja vorhin erzählt, ne? Ich habe das auf dem iPad geguckt und hatte da so einen beruflichen Termin. Und als ich dann mal raufgeguckt habe, das war so ein kleiner geschlossener Raum, da kam ein Kollege rein, den ich jetzt nicht so besonders kenne. Der kommt aus München, ist großer Bayern München-Fan. Ansonsten, ich habe keine Ahnung von dem so, ne? Ja. Und dann guckt der aufs iPad und das war so, kam so richtig aus dem Herzen, als er sagte: Was? Aaron Hunt, der spielt immer noch? Weil der es überhaupt nicht mitbekommen hat, weil der sich auch für die zweite Liga so gar nicht interessiert, auch für den HSV nicht. Ja, ja. Und der war wirklich, also wenn du die Augen gesehen hättest, ne, der war so richtig voll überrascht, als ob du da noch irgendwie Kevin Teagan jetzt spielen lassen. Was? Aaron Hunt, der spielt immer noch, das fand er unglaublich.
Ja, das stimmt.
Und da habe ich gedacht, ey, der ist schon so lange im Business, schon so lange im Geschäft und ja, er fehlt uns auch zu oft, aber es gibt einen Grund, warum die Mannschaft ihn auch zum Kapitän gewählt hat und auch jetzt wieder, ne, schießt er wieder dieses Tor und nein, ich finde schon, Aaron Hunt ist, das muss man mal sagen, er wird's nie in unsere richtigen Herzen schaffen, aber ich appelliere an alle, nur der HSV-Podcast-Hörer, ihm diesmal aber die Stimme zu geben, als unser HSVer, weil er wirklich gegen die Strömung, gegen den Wind immer aber dann sein Mann steht.
Machst du hier noch Wahlkampf hier nochmal, also das eindrücklich
ist
so, hier.
Das ist ja bestes Battle Royale, Sascha.
Ja, und ich wollte gerade die Karte ziehen, dass ich sage, also da sieht man mal, dass das hier alles live und nicht abgesprochen ist, also so dicht wie wir beiden beieinander liegen. Da wollte ich gerade hier den Harmoniefaktor hier ausspielen. Jetzt kommst du hier nochmal mit deinem Wahlkampf Richtung Hand. Ne? Also nee, ich sage.
Ich finde, Sascha, ganz ehrlich, 80% unseres Podcastes ist bitte geprägt von totaler Harmonie. Aber wenn du PUBG spielst oder wenn du Fortnite spielst und es geht da in die letzte Runde und es sind nur noch 5 am Leben, dann gibt's keine Freunde mehr. Ja, dann muss man, da muss man auch für seinen Mann in die Bresche springen und ihm voll supporten.
Genau.
Und das tue ich jetzt hiermit und sage, bitte, liebe Freunde, Aaron Hunt hat's verdient, eure Stimme zu bekommen.
Und genau diesen Support hat mein Vorschlag Christoph Moritz gemacht. Ne? Also gegen alle negativen Strömungen und Schwingungen und Worte und was nicht alles passiert ist in den letzten Wochen oder seit Aaron Hunt ja letztlich da ist, hat er sich aufgelehnt und hat gesagt, komm, das ist ein Typ, auch auf dem Feld, gerade auf dem Feld, der vorangeht. Endlich mal einer, der das ausspricht. Und deswegen hat Christoph Moritz das natürlich verdient.
Also, wenn das so ist, wie du sagst, und ich will das nicht anzweifeln, dann wird ja Christoph Moritz, wenn er unseren Podcast hört, nicht seinen eigenen Namen anklicken, sondern den von Aaron Hunt.
Ja.
Und alle anderen sollten das auch tun.
Ja, du weißt, dass wir brauchen hier Leader-Typen. Und Christoph Moritz ist in dieser Causa jetzt endlich mal einer, der mal vorangeht. So, das muss doch auch mal belohnt werden, dass einer mal den Mut hat, unbequeme Wahrheiten auszusprechen. So sehe ich das.
Sehr gut.
Ja, schön. Finde ich gut. Wunderbar. Du, ich glaube, wir sind durch, ne?
Ja.
Oder klar. Hast du noch was? Nein, du hast nichts mehr.
Ich habe schon während der Aufnahme gedacht, es ist irgendwie so schade, dass wir jetzt 10, 12, 15 Minuten über das schlechte Spiel des HSV gegen Regensburg gesprochen haben und gefühlt 2,5 Minuten über das tolle Spiel gegen Aue. Aber das liegt jetzt nicht daran, dass wir Spaß haben, auf den HSV zu bashen, sondern weil das Spiel ist schon wieder so lange her. Fußball ist ein Tagesgeschäft.
So sieht's aus.
Ja, und deswegen ist es ja auch manchmal so verrückt, ne? Denn gerade wenn du ein Spiel nicht so gesehen hast, und dann bin ich manchmal in den sozialen Netzwerken, manchmal hatte ich das Gefühl, also es hat jetzt keiner geschrieben, aber so von der Stimmung und von den Schwingungen habe ich schon so gedacht, dass einige HSV-Fans schon wieder ausflippen und Trainer raus, weil wir gegen Regensburg halt nicht so gespielt haben wie gegen Aue.
Ja, nee, Gott sei Dank nicht. Also, und sie werden sich nicht nur wegen des Trauerfalls von Hacking in der Familie da zurückgehalten haben. Also, nein, also ich glaube wirklich, dass die meisten und die wirklichen HSV-Fans inzwischen was gelernt haben und da auch deutlich abgrenzen können. Natürlich wird es wieder einige geben, die ein bisschen früher nervös werden als andere, wenn es mal auch ergebnistechnisch gerade laufen sollte. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es läuft auch gerade nicht so gut, denn wir haben verloren und unentschieden gespielt in den letzten drei Spielen, einmal so. Wenn man will, auch da kann man sagen, Ergebniskrise, aber nee, sehe ich nicht so. Also ein Derby ist halt eine 50-50-Runde, da kannst du gewinnen, da kannst du verlieren. Dass man gegen Regensburg jetzt leider höchstens 40, 50 Minuten da gut gespielt hat, wenn überhaupt. Das steht auf einem anderen Blatt, aber.
Genau, aber ja, ich glaube, aber ich da glaube, genau das, aber ich glaube, genau das ist es. Ne? Ja. Ein Punkt gegen Regensburg finden wir alle zu wenig, aber damit kannst du gut leben, wenn du halt souverän spielst, wenn du mehr Torchancen dir rausspielst und irgendwie geht der Ball nicht rein und der andere macht die mal rein. Ja. Na, dann ist das halt so. Aber wenn du halt wirklich sagst, oh Gott, die erste Halbzeit war völlig verschenkt, Dann bringt es natürlich auch keinen Spaß, da der eigene Mannschaft zuzugucken, ne? Ist ja auch klar. Nee,
natürlich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, wir sind so lange HSV-Fans jetzt schon, haben so viel Mist gesehen und diese Saison, auch wenn sie nur in der zweiten Liga ist, bla bla, können wir uns doch bisher wirklich nicht beschweren über unseren HSV. Da hat so wahnsinnig viel richtig gemacht, da werde ich jetzt nicht nach einer kleinen
Minusserie anfangen zu pöbeln. Ja? Genau, und zwar nicht nur auf dem Platz, da läuft auch schon vieles richtig, sondern wir haben darüber schon mehrmals jetzt gesprochen, die Causa Jatta, oder du hast es eben kurz angesprochen, der Trauerfall in der Familie Hacking, und das wurde alles unaufgeregt moderiert vom HSV, und auch da muss man jetzt auch mal die Presse loben, da wurde auch jetzt nicht total nachgebohrt, ne, sondern da hat sich jeder auch dann mal ein bisschen zurückgehalten. Und das ist schon insgesamt etwas, was schön zu beobachten ist und was uns allen gut tut.
Genau. Sehe ich absolut genauso. Und wie gesagt, deswegen halte ich mich da sehr zurück und habe überhaupt keinen Grund, da Trübsal zu blasen oder in irgendeiner Form jetzt irgendwie sauer zu sein.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir beide nicht sauer, sondern mit großer Freude in die neue Woche, die ja relativ kurz ist für einige. Wie ist es mit dir? Hast du noch einen Brückentag dir am Freitag genommen?
Nee, ging leider nicht, aber ich habe mein Highlight am Donnerstag, mein jüngster Sohn hat Geburtstag, wir werden ausschweifend feiern. Insofern habe ich ein Highlight mitten in der Woche.
Ja, das ist doch schon mal gut. Ja, ne? Dann feiern wir alle mit, machen wir alle frei. Und wir hören uns dann am Wochenende nach dem Spiel gegen Greuther Fürth wieder.
So sieht das aus.
Dankeschön und euch eine schöne Zeit. Vielen Dank für euer Ohr. Nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.